Hallo, und ja, hier ist wieder der Podcast Chancen der Zuversicht. Und das Hallo Heinz fehlt mir natürlich ein bisschen heute, weil ich heute der Verantwortliche bin. Und wir haben ja ein sehr interessantes Projekt heute, weil uns die Wünsche vieler unserer Zuhörenden erreicht haben, oder zumindest einiger, um nicht zu übertreiben, nämlich, dass sie sagen, es wäre doch gut, diese über 100 Podcasts ab und zu in kleine Wiederholungspakete zu packen. Und das haben wir gemacht, wobei wir nicht so ganz genau stimmt. Wir haben dem Notebook LM von Google, dieser KI, den Auftrag gegeben, nach unseren Ideen bestimmte Podcasts zu wiederholen. Heute geht's um die Podcasts 6 bis 10 und die beiden KI-Avatare haben das ziemlich gut gemacht, wie wir finden. Alle Inhalte sind also von uns und sollen dazu dienen, erstens mal euch eine kleine Wiederholung zu gewährleisten und zweitens durch die Querverweise auf die jeweiligen Podcasts vielleicht die Lust zu erzeugen, das dann doch nochmal im Original zu hören, vor allem wenn unsere KI-Kollegen es ein bisschen zu sehr in die Ratgeber-Ecke schieben, was an ganz wenigen Stellen passiert, aber wir können das augenzwinkernd erdulden, weil wir ja auch unsere Hörerschaft gut kennen. Also viel Spaß beim Zuhören und auf geht's.
Stell dir vor, du hörst dein absolutes Lieblingsalbum. Eine Stunde lang pure musikalische Perfektion. Mhm. Du liegst auf der Couch, schließt die Augen, genießt jeden Akkord. Aber ganz am Ende, also wirklich in den letzten 10 Sekunden des letzten Songs, gibt es plötzlich einen lauten, extrem hässlichen Kratzer auf der Aufnahme.
Oh ja, so ein richtig schrilles Quietschen.
Genau, ein schrilles Quietschen. Und was passiert danach? Dein Gehirn sagt dir ja nicht, wow, das waren jetzt 59 großartige Minuten.
Nee, absolut nicht.
Dein Gehirn sagt einfach nur, diese verdammte Aufnahme ist komplett ruiniert. Ein einziger Moment zerstört rückwirkend eine ganze Stunde Freude.
Ja, das ist schon krass.
Total. Und das Verrückte ist ja, warum machen wir genau das Gleiche eigentlich mit unseren Mitmenschen, unseren Beziehungen und Karrieren?
Naja, weil unser Gehirn ein exzellenter Überlebenskünstler ist, aber ein ziemlich lausiger Statistiker, wenn es um unser eigenes Glück geht.
Okay.
Dieser Kratzer ist halt ein Warnsignal. Und evolutionär gesehen war es immer wichtiger, sich an die eine giftige Beere zu erinnern, als an die, ich sag mal, 50 köstlichen Äpfel, die man vorher gegessen hat.
Und genau an diesem Punkt steigen wir heute ein. Wie Heinz gerade für und vor uns so schön im Intro zusammengefasst hat, sind wir jetzt an der Reihe.
Genau.
Wir haben heute nämlich eine ganz besondere Mission, die auf dem ausdrücklichen Wunsch zahlreicher von euch basiert. Wir schauen uns heute das geballte Wissen aus den Podcasts 6 bis 10 an.
Von mittlerweile über 100 produzierten.
Richtig, über 100. Aus der großartigen Reihe Chancen der Zuversicht von Jumia und Heinz. Es geht ja beim Podcast um Psychologie, Philosophie und Wirtschaft, wie Heinz gerade schon gesagt hat.
Mhm.
Aber eben immer mit einem direkten, ganz persönlichen Bezug zum eigenen Leben.
Und der logische Bogen, den Julia und Heinz über diese speziellen Podcasts spannen, ist wirklich faszinierend.
Absolut.
Weil wenn wir diesen Kratzer auf der CD verstehen wollen, müssen wir beim absoluten Fundament von zwischenmenschlichen Beziehungen anfangen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das bringt uns gedanklich ja direkt in Podcast 6 der Reihe. Das Thema dort ist Vertrauen.
Ja.
Der Soziologe Niklas Luhmann wird dort zitiert und er nennt Vertrauen eine riskante Vorleistung. Ich finde diesen Begriff echt großartig.
Ist er auch. Das ist quasi, als würdest du beim Pokern blind all-in gehen. Einfach in der Hoffnung, dass der andere nicht blufft.
Man gibt etwas extrem Wertvolles aus der Hand, ohne jede Garantie auf eine Rendite.
Exakt. Und diese riskante Vorleistung steht laut Podcast 6 auf 2 Beinen. Wahrhaftigkeit, also Glaubwürdigkeit, und Zuverlässigkeit. Wenn du diese beiden Dinge zeigst, baut sich Vertrauen auf. Aber hier kommt eben die Psychologie ins Spiel. Genauer gesagt, der Kampf in unserem Kopf.
Ah, dieser Kampf zwischen dem Experiencing Self und dem Remembering Self, richtig? also dem erlebenden und dem erinnernden Ich.
Ganz genau.
Das müssen wir kurz erklären, weil das ein riesiger Hebel ist, finde ich. Das erlebende Ich ist quasi der Typ, der die 59 Minuten Musik einfach genießt.
Ja, der ist voll im Moment.
Aber das erinnernde Ich ist der Archivar, der am Ende die Akte anlegt und sagt, da war ein Kratzer, Akte schließen, Katastrophe.
Richtig. Das erinnernde Ich schreibt unsere Lebensgeschichte. Und weil es, wie vorhin gesagt, auf Gefahren programmiert ist, gewichtet es negative Enden extrem über.
Also ein blöder Kommentar vom Kollegen am Freitagnachmittag überschattet eine ganze Woche super Teamarbeit.
Genau das. Und um dieses neurologische Ungleichgewicht auszugleichen, bringt der Podcast die 5-zu-1-Regel aus der Beziehungsforschung ins Spiel.
Warte mal, 5-zu-1?
Ja.
Das heißt, auf ein negatives Erlebnis brauche ich 5 positive. Puh, das klingt nach unfassbar viel Arbeit.
naja.
Ich meine, wenn mein Partner einmal vergisst, den Müll rauszubringen und wir streiten uns, muss er mir danach 5-mal Blumen kaufen, um wieder auf 0 zu kommen?
Nee, nicht ganz so dramatisch. Die Richtung stimmt zwar, aber es geht nicht um 5 große Gesten wie Blumen oder teure Abendessen.
Okay, Glück gehabt.
Es geht um Mikrostress und Mikroerholung. Ein Streit schüttet massiv Stresshormone aus. Dein Alarmsystem springt an. Damit das Nervensystem wieder signalisiert, okay, dieser Mensch ist sicher, braucht es wiederholte kleine positive Interaktionen.
Also ein Lächeln oder so?
Ja, ein ehrliches Lächeln, aufmerksames Zuhören, ein kleiner Gefallen. Diese 5 kleinen positiven Signale bauen das Cortisol biologisch ab und überschreiben diesen Kratzer auf der CD.
Wahnsinn. Das ist eigentlich eine unglaubliche Erkenntnis für jeden, der gerade zuhört. Wir sind unserem Remembering Self gar nicht hilflos ausgeliefert.
Überhaupt nicht.
Wenn ich weiß, dass mein Gehirn gerade aus einer Mücke einen Elefanten macht, kann ich bewusst sagen, stopp. Der Streit war doof, aber ich entscheide mich aktiv, die 10 guten Meetings davor nicht zu vergessen.
Das ist genau der Moment, in dem du die Regie über deine Wahrnehmung zurückeroberst. Aber weißt du, selbst wenn wir dieses Vertrauen mühsam aufbauen.
Ja.
Es gibt einen Sprengstoff, der dieses Fundament schneller in die Luft jagen kann als alles andere.
Oh ja. Unausgesprochene Erwartungen.
Exakt.
Das ist ja das große Thema in Podcast 10. Und als ich mir den angehört habe, dachte ich echt zeitweise, ouch, ertappt.
Das ging mir beim Hören ganz genauso.
Da wird nämlich eine ziemlich provokante These von Michael Bohne diskutiert. Er sagt sinngemäß, wer etwas von einem anderen erwartet, setzt eigentlich ein Ziel für jemand anderen.
Mhm.
Und versklavt sich damit selbst. Wie bitte? Aber wenn man mal darüber nachdenkt, das ist ja, als würde man jeden Tag versuchen, ein Software-Update bei jemand anderem runterzuladen, das immer bei 99% abbricht.
Schönes Bild.
Man investiert ständig Energie, starrt auf den Ladebalken, wird mega wütend auf das Gerät, obwohl man den verdammten Download selbst gestartet hat.
Das ist eine brillante Analogie, denn psychologisch passiert genau das. Bohne beschreibt Erwartungen in Podcast 10 als eine Form von magischem Denken.
Magisches Denken?
Ja, wir bauen uns im Kopf so ein Skript zusammen, wie sich der Chef, der Partner oder der Kunde zu verhalten hat. Wir stellen quasi einen unsichtbaren Weidezaun auf und erwarten, dass der andere darin grast.
Und der andere sieht den Zaun ja gar nicht.
Genau. Wenn er dann fröhlich über den Zaun springt, reagieren wir mit Wut. Die Abhängigkeit liegt eben darin, dass wir unsere eigene emotionale Stabilität an das Verhalten eines anderen gekoppelt haben.
Wir geben dem anderen die Fernbedienung für unsere Laune.
Treffender kann man's nicht sagen.
Aber Moment mal, die Lösung kann doch jetzt nicht sein, dass wir wie buddhistische Mönche völlig erwartungslos durchs Großraumbüro schweben.
Nee, das funktioniert in der Praxis natürlich nicht.
Eben. In Podcast 10 wird ja sehr deutlich gemacht, dass man dieses Delta, also den Unterschied zwischen Erwartung und Realität, respektvoll kommunizieren soll.
Richtig, das Delta benennen.
Aber lass mich da mal kritisch nachhaken. Wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, hey Chef, meine unausgesprochene Erwartung war eigentlich, dass ich den Freitag immer frei habe und dieses Delta macht mich jetzt traurig, dann klingt das für mich weniger nach gesunder Kommunikation und mehr nach dem direkten Weg zur Kündigung.
Ja, berechtigter Einwand. Und genau an dem Punkt scheitern viele. Respektvoll das Delta zu kommunizieren, bedeutet eben nicht, dem anderen nachträglich Vorwürfe für einen Vertrag zu machen, den er nie unterschrieben hat.
Ah, okay.
Es bedeutet, den blinden Fleck aufzulösen. Im Beruf heißt das, du gehst ins Gespräch und sagst nicht, du hast mich enttäuscht. Du sagst, Ich habe festgestellt, dass wir unterschiedliche Bilder von meiner Rolle haben.
Verstehe.
Mein Fokus lag bisher auf X. Ihre Anforderung scheint aber Y zu sein. Wie bringen wir das zusammen? Du machst den unsichtbaren Weidezaun einfach sichtbar.
Okay, das leuchtet ein. Ich formuliere meine heimliche Forderung in eine offene Verhandlung um.
Ganz genau. Und oft sind die toxischsten Erwartungen ja gar nicht die an den Chef, sondern die an uns selbst, diese inneren Antreiber.
Oh ja, das klassische, ich muss immer perfekt abliefern.
Wenn du diese Erwartung nicht erkennst, bist du in einem Hamsterrad gefangen, das du selbst gebaut hast.
Und was passiert, wenn wir in diesem Hamsterrad bleiben? Also, wenn die Welt da draußen sich einfach hartnäckig weigert, nach unserem Skript zu spielen.
Dann versuchen wir oft krampfhaft Kontrolle auszuüben.
Und zwar mit Gewalt. Das führt uns konzeptionell direkt in die Erkenntnisse aus Podcast 7, wo Julia und Heinz über den Gewinn des Loslassens sprechen. Wir leben ja in so einer Gesellschaft, die uns ständig einredet, alles sei machbar.
Ja, die große Illusion der absoluten Autonomie. Wir verwechseln unseren Wunsch nach Sicherheit mit der tatsächlichen Beherrschbarkeit des Universums.
Ich nenne das immer das Bremspedal im Flugzeugsyndrom.
Was meinst du damit?
Naja, du sitzt als Passagier in der Kabine, das Flugzeug setzt zur Landung an und du drückst unbewusst beide Füße fest in den Teppichboden, um beim Bremsen zu helfen.
Oh ja, das kenne ich.
Völlig absurd. Du hast null Einfluss, aber du verbrauchst massiv Energie dabei. Das machen wir doch im Berufsverkehr genauso, wenn wir ins Lenkrad beißen, weil es nicht vorwärts geht. Oder wenn wir uns über Regen im Urlaub aufregen.
Und diese Reibung an der Realität ist der Ursprung massiver Frustration. Podcast 7 zitiert da Ansätze, die alle sagen, Schmerz plus Widerstand ergibt Leiden.
Schmerz plus Widerstand?
Ja, der Schmerz, also der Stau, das Wetter, der unhöfliche Fremde, der ist oft unvermeidlich. Aber das Leiden entsteht erst, weil wir gedanklich dagegen ankämpfen.
Also einfach aufgeben?
Nee, loslassen heißt nicht aufgeben. Es bedeutet, Ressourcen zu sparen, indem man aufhört, gegen Mauern zu drücken, in der Hoffnung, sie würden sich bewegen.
Das bringt es perfekt auf den Punkt. Und wenn wir diese Energie ständig verschwenden, landen wir zwangsläufig bei der physiologischen Quittung.
Dem Stress.
Genau, das ist das Kernthema aus Podcast 9. Allein das Wort löst bei vielen schon Stress aus, wie bei Heinz in der Originalaufnahme, wenn du dich erinnerst.
Ja, das war sehr sympathisch. Stress ist eben nicht nur das Gefühl, viel zu tun zu haben. Die Mechanismen, die dort analysiert werden, sind echt aufschlussreich.
Inwiefern?
Naja, Stress entsteht meistens nicht, weil eine Aufgabe per se zu schwer ist oder wir das nicht können. Stress ist das Resultat einer Überlastung durch widersprüchliche Erwartungen unter Zeitdruck.
Also der Chef führt das Quartalsergebnis am besten gestern, der Kunde droht mit Kündigung und zu Hause wartet die Familie.
Exakt. Und hier bringt Podcast 9 die Theorie der Psychologin Angelika Wagner ins Spiel. Die sagt, Stress entsteht genau an dem Punkt, an dem das Denken keine Lösung mehr findet und vorher aufhört.
Das Gehirn kollabiert quasi.
Ja, angesichts der Komplexität. Das ist das Paradoxon von Buridans Esel. Der Esel steht genau in der Mitte zwischen zwei absolut identischen Heuhaufen.
Und dann?
Weil er sich logisch für keinen von beiden als den Besseren entscheiden kann, friert sein System ein und er verhungert.
Das Denken rennt in eine Sackgasse und zieht die Handbremse. Aber lass mich hier mal kurz einhaken. Wir lesen doch überall, dass man Stresshormone wie Cortisol durch Sport abbauen kann.
Ja, das stimmt schon.
Wenn mein Gehirn also wie dieser Esel einfriert, ziehe ich einfach meine Laufschuhe an, renne eine Stunde durch den Wald, das Cortisol ist weg und das Problem ist gelöst, oder nicht?
Schön wär's. Sport ist super, um die akute Vergiftung im Blut abzubauen. Er bewahrt dich kurzfristig vor dem Herzinfarkt. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied im Podcast, es ist reine Symptombekämpfung.
Okay, weil das Problem ja noch da ist.
Genau. Wenn du nach dem Joggen zurück an den Schreibtisch gehst und die widersprüchlichen Erwartungen immer noch da sind, schüttet dein Gehirn sofort die nächste Ladung Stresshormone aus. Du kannst gar nicht so viel rennen, wie dein Alltag an Stress produziert.
Was ist dann der wirkliche Hebel?
Es braucht harte, unverhandelbare Grenzen. Und um die zu ziehen, bedient sich Podcast 9 eines fantastischen Konzepts von Stephen Covey.
Ah, der Kompass ist wichtiger als die Uhr.
Richtig.
Das liebe ich ja. Wir versuchen ja oft, unsere Uhr noch besser zu managen. Wir lernen Timeboxing, nutzen irgendwelche Apps, trinken noch einen Espresso, um 150% Erwartungen in 100% Zeit zu quetschen.
Exakt. Aber der Kompass fragt nicht nach Geschwindigkeit, sondern nach Richtung.
Mhm.
Wenn du ein tief verankertes, positives Ziel hast, zum Beispiel, ich möchte abends präsent für meine Kinder sein, dann ist dieses Ziel dein Kompass.
Und dann fällt das Nein-Sagen leichter.
Ja. Plötzlich ist das Nein-Sagen zur unrealistischen Deadline vom Chef nicht mehr nur eine Abwehrhaltung, sondern ein leidenschaftliches Ja zu deinem Kompass.
Das reduziert diese innere Zerrissenheit dramatisch. Und für die akuten Momente gibt es ja noch diesen extrem simplen Trick aus den Quellen, die Ein-Minuten-Atmung.
Die ist genial. Warum funktioniert die eigentlich biologisch so gut, wenn ich kurz davor bin, eine unfreundliche Mail zu schreiben?
Weil tiefes, bewusstes Atmen in den Bauch direkt den Vagusnerv stimuliert. Das ist das Bremspedal deines Körpers. Wenn du eine Minute lang tief ausatmest, signalisierst du deinem Stammhirn, hey, hier ist kein Säbelzahntiger, wir sind sicher.
Der Herzschlag wird langsamer.
Genau, und der präfrontale Kortex, also dein logisches Denken, bekommt wieder Sauerstoff. Das System bootet neu, bevor du die böse E-Mail abschickst.
Ein manueller Neustart für das Gehirn. Wahnsinn. Aber weißt du, was mir bei all dem klar wird?
Lass hören.
Wenn ich anfange, meinen Kompass über die Uhr zu stellen, Grenzen zu ziehen und Erwartungen zurückzuweisen, dann werde ich zwangsläufig auch mal Menschen vor den Kopf stoßen.
Das bleibt nicht aus. Ja.
Ich werde Fehler machen, Projekte könnten scheitern. Das erfordert Mut. Und das bringt uns unweigerlich zu Podcast 8 aus der Reihe von Julia und Heinz. Mut und der Umgang mit Niederlagen.
Mut ist ja nur die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, dass die Angst da ist, du aber entscheidest, dass etwas anderes wichtiger ist.
Und wer diese Komfortzone verlässt, fällt eben auch mal auf die Nase.
Richtig.
Aber ganz ehrlich, wie sieht das in der Realität aus? Setzen wir uns nach einem massiven beruflichen Rückschlag einfach die rosarote Brille auf, gehen wir auf so eine hippe Fuck-up-Night, trinken Kraftbier und feiern unser Scheitern, als wäre es ein Nobelpreis?
Nee, bitte nicht. Das ist dieses Phänomen der toxischen Positivität. Und Podcast 8 geht dem erfreulicherweise völlig aus dem Weg.
Zum Glück.
Sich selbst zu zwingen, in einem schmerzhaften Moment fröhlich zu sein, ist ungesund. Der Psychologe Martin Seligman wird darauf zitiert. Echte Zuversicht bedeutet nicht, sich Schmerz wegzulächeln.
Sondern?
Es bedeutet, die Wut, die Trauer und die Niedergeschlagenheit nach einem Fehler komplett zuzulassen. Du darfst und musst das spüren, um es zu verarbeiten.
Okay, aber wie rutsche ich dann nicht in so eine richtige Depression ab? Wie finde ich die Zuversicht wieder?
Hier liefert der Podcast einen sehr greifbaren Ansatz. Die persönliche Rettungsschublade. Manche Menschen haben eine Liste mit bis zu 200 Dingen, die ihnen verlässlich gut tun.
Also sowas wie eine bestimmte Laufstrecke oder ein gutes Buch.
Genau. Oder einen alten Freund anrufen.
Aber lenke ich mich damit nicht einfach nur ab?
Es ist keine bloße Ablenkung. Psychologisch gesehen erfüllt das einen überlebenswichtigen Zweck. Es entkoppelt dein Handeln von deiner Identität.
Ah, okay.
Wenn ein Projekt scheitert, sagt das Gehirn oft, du bist ein Versager. Gehst du aber danach deiner Lieblingsbeschäftigung nach, erfährst du Selbstwirksamkeit in einem anderen Bereich.
Mein Gehirn lernt also, eine Handlung ist gescheitert, aber ich als Mensch bin noch intakt. Mein Selbstwert ist nicht zerstört.
Exakt. Zuversicht ist das tiefe Wissen, dass man handlungsfähig bleibt, auch wenn es weh tut.
Wow. Wir trennen die Tat vom Täter in uns selbst. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenziehen, diese gigantische Reise durch die Podcasts 6 bis 10, weißt du, was ich aus all dem für mich mitnehme?
Sag schon.
Wir sind keine Opfer. Wir sind nicht die wehrlosen Spielbälle unseres Gehirns, der anstrengenden Kollegen oder unserer eigenen Fehler. Wir haben immer einen Hebel.
Es ist die völlige Rückeroberung unserer Handlungsfähigkeit.
Ganz genau. Wenn unser Remembering Self versucht, eine großartige Beziehung wegen eines winzigen Kratzers zu ruinieren, steuern wir mit positiven Interaktionen gegen.
Mhm.
Wenn wir merken, dass wir wütend sind, kommunizieren wir das Delta unserer Erwartungen. Wenn wir im Flieger sitzen und bremsen wollen, atmen wir tief aus und akzeptieren, was wir nicht ändern können.
Wir haben Gestaltungskompetenz.
In jeder einzelnen Situation.
Und wenn wir diese Gestaltungskompetenz wirklich annehmen, wirft das zum Abschluss noch einen völlig neuen, provokanten Gedanken auf.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass unser Experiencing Self oft unter Rückschlägen leidet.
Aber was, wenn wir die Perspektive mal komplett drehen?
Wie meinst du das?
Wenn Zuversicht bedeutet, die Realität und unsere eigenen Grenzen radikal zu akzeptieren, was, wenn unsere schmerzhaftesten Niederlagen gar keine Betriebsunfälle sind?
Sondern?
Was, wenn sie genau die hochintensiven Trainingseinheiten sind, die unser Gehirn dringend braucht, um Resilienz überhaupt erst aufzubauen?
Das ist ein krasser Gedanke.
Vielleicht ist echtes Selbstvertrauen gar nicht das Resultat von einer perfekten Karriere. Vielleicht ist wahre Zuversicht genau die Narbe, die übrig bleibt, wenn wir eine maßlose Erwartung an uns selbst loslassen mussten, gescheitert sind und gemerkt haben, wir stehen noch.
Wir sind danach trotzdem noch wertvoll. Denk da mal drüber nach. Das ist wirklich ein Gänsehautgedanke zum Schluss. Am Anfang haben wir über das Fundament gesprochen, auf dem wir unser Leben aufbauen.
Ja.
Und heute haben wir gesehen, es besteht nicht aus starrem Beton, sondern aus unserer eigenen aktiven täglichen Arbeit an uns selbst. Das war unsere Analyse und unser Deep Dive der Podcast 6 bis 10.
Hat großen Spaß gemacht.
Fand ich auch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Zieht eure Grenzen, atmet tief durch, bleibt zuversichtlich und bis zum nächsten Deep Dive.